Ich war ja schon bei daheim, ist es wirklich schon eine Zeit her, gell, dass ich da war, aber ich soll von uns, von der Leobner Gemeinde, ganz liebe Grüße mitbringen und viel Segen. Und ich bin da runtergefahren und dann nach Gleisdorf bin ich auf die Bundesstraße und das da alles zu so sehen, wie wunderbar der Herr das gemacht hat und die Sonne scheint, das war richtig. Also es ist nicht eine Last, dass ich jetzt da bin, sondern es ist einfach eine Freude, dass ich kommen habe dürfen. Ich bin richtig gern da. Und auch die Verbindungen, was wir als Gemeinden haben, diese Freundschaften. Und das kann ich nur jeden ermutigen, in Freundschaften zu investieren. Das ist was ganz was Wichtiges. Und darum ganz viel Segen von uns, von der Gemeinde in Leoben. Wie ist es letzte Mal da? Da habe ich noch so eine junge Dame mitgehabt. Das ist meine jüngere Tochter. Damals hat sie noch L17 Führerschein gemacht und hat sie die Kilometer braucht. Darum ist sie mit mir runtergefahren. Und ich habe jetzt gerade vorher eine Nachricht geschrieben, dass ich jetzt wieder da bin und sie, ma, ja, es riecht eine liebe Grüße aus. Und das Problem ist, also sie ist jetzt gerade mit Jugend an einer Mission, sie ist gerade in Perth in Australien. Ja, sie macht dort eine Missionarsausbildung und ich habe gesagt, hey, bet. Und sie hat gesagt, ja, wir werden für die Feldbacher Gemeinde beten. Ja, also, ist irgendwie einfach schön zu wissen, boah, es gibt also eine kleine Kugel und da sind halt ein paar Leute drauf und wir sind aber auch Familie. Wir sind halt auch eine kleine Familie. Ja, ganz kurz, wir haben immer so erzählt, was bei uns in der Gemeinde, wir haben ein bisschen erzählt, so was in den Gemeinden ist. Also wir als Gemeinde in Leoben, wir stehen vor wirklichen Herausforderungen immer, nämlich zu uns kommen sehr viele Menschen, die sich der Gemeinde anschließen möchten, aber die schon mit einem gewissen gemeindlichen Hintergrund kommen. Ne? Also da kommen auf einmal Charismatiker und Pfingstler und Evangelikale zusammen und irgendwie baut der Herr jetzt auch da was draus. Und das ist ja wirklich eine spannende Zeit, wer das weiß, ja, dass vielleicht da bei den einzelnen Gemeinschaften vielleicht unterschiedliche Betonungen gibt. Ja. Aber der Herrgott hat eben nur einen Leib. Und mein Leber kann sich nicht entscheiden, einfach zu sagen, du, weil ich mit der Nieren jetzt so nicht will, gehe ich da raus, dann habe ich ein Problem. Ja? Und genau das ist es eben, dass Gott uns in unserer Unterschiedlichkeit zusammenfügt und er macht was Wunderbares draus. Und also wenn Sie an die Leobener Gemeinde denkt, dass einfach für das betet, dass da wirklich Gnade von Herrn fließt, dieses Spannungsfeld da irgendwo auszubalancieren und wirklich, dass Gott daraus was bauen kann, aus diesen unterschiedlichen Gaben, die die Leute mitbringen. Das ist eine richtige Herausforderung für uns. Und das ist wirklich unsere größte Herausforderung. Ja. Und es ist so schön, dass ich da einfach nicht so sehr in Hochdeutsch sprechen muss, ja, sondern dass ich da einfach ein bisschen in Dialekt, dass ihr mich alle versteht. Das macht es viel leichter zum Predigen, ja, fühlt man sich viel leichter. Und wie Sie bemerkt habt, also ich bin jemand, ich tue sehr gern lachen. Also ich lache einfach gern. Und ja, und man erkennt an der Größe der Bibel die Wichtigkeit der Person. Gell. Irgendwann einmal muss ich dann mit Lastwagen kommen, dass ich eine möglichst große Bibel mit habe. Ja, irgendwann einmal zum Evangelisieren, weil heute soll ich ein bisschen über Evangelisation reden, dann gibt es dann so Bibel mit Stollkanten, da, wenn es das eine ist, Wort Gottes über den Schädel ziehst, dass er wirklich wirkt, ja, da kannst du ihn dann gleich zu einem Heilungsgottesdienst einladen, beten, dass er nicht zu viel Kopfweh hat. Aber merken du, das ist. Die Bibel hat Gewicht, gell. Ja. Und wie der Helmut und ich so gemailt haben, hat er ihm gesagt, eben, ja, Evangelisation, wir sind sofort auf einer Linie, jetzt bin ich sogar als Evangelist vorgestellt worden, das wird noch schwieriger. Jetzt habe ich mir gedacht, da bist du eigentlich, was muss ich mit den Feldbachern machen, das ist ja ganz wichtig. Und ich habe euch was mitgebracht, Schatz. Das ist ein Zauberstab, genau. Und den wird dann den Helmut geben und er wird dann diese magischen Worte über euch sprechen und euch segnen. Und dann gibt es den Spruch, jeder Christ ein Evangelist. Ja, und da muss einfach fe Scheiße. Hin. Scheiße, was mache ich jetzt? Hey, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich da was. Jetzt habe ich da. Na, reparieren kannst du das nicht mehr. Das kannst du nicht mehr reparieren, das geht leider, das ist hin jetzt. Scheiße, was machen wir jetzt? das ist blöd, das muss man jetzt. Das ist meine ganze Predigt hin. Das funktioniert jetzt nicht, gell? Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, ja, ihr wisst, dass das ein bisschen schwer ist gewesen, gell? Aber ist das nicht das manchmal so, wie wir uns so das mit Jesus wünschen? Wir nehmen irgendeine Bibelverse und vor allem wir reißen so liebend gerne aus dem Zusammenhang, ja? Und wir sprechen die Bibelverse so aus wie eine magische Formel, ja? Und wir beten und dann setzen wir es am Ende dazu: In Jesu Namen, Amen. Und dann glauben wir, es funktioniert, oder?
Der magische.
Ist das nicht oft so, wie wir das gerne hätten? Ist das nicht so? Also ich hätte das auch gerne. Also ich möchte das immer wieder, möchte den Leuten das einfach auch so im christlichen Sektor. Du betest und dann taucht Jesus auf wie so ein magischer irgendwas und ein Wunderwutzi und der richtet das dann alles. Und die Tatsache ist aber, das, glaube ich, habt ihr auch irgendwo erlebt, dass das nicht so funktioniert, oder? Wir hätten das gerne, aber das funktioniert nicht so. Weil weißt du, warum es nicht funktioniert? Weil wir sind in Jesu Namen, wir sind schon drinnen. Da tun sich die Frauen ein bisschen leichter. Wisst ihr, meine Frau, wie sie mich geheiratet hat, ist sie in meinen Namen gekommen. Meine Frau hat im Mädchennamen Spannung geheißen, die Dame gibt es nicht mehr. Sie ist in meinen Namen. Wenn sie jetzt mit ihrem Mädchennamen unterschreibt, wird das nicht akzeptiert, weil die Person gibt es nicht mehr. Sie ist in meinem Namen. Und sie muss, wenn sie bei der Bank jetzt irgendein Geld abhebt, muss sie nicht zu der Bankbeamten sagen, im Namen von meinem Mann hebe ich da jetzt das Geld ab. Nein, sie macht es einfach. Warum? Weil sie ist in meinem Namen. Und das ist eine Sache, wo wir uns bewusst werden müssen. Wir sind in Jesu Namen. Und alles, was wir tun, tun wir in seinen Namen. Er hat das blanko unterschrieben. Alle unsere Handlungen sind in Jesu Namen. Er ist überall mit. Ja? Und manchmal sollte man ein bisschen aufpassen, was man tut. Gell? Und jetzt möchte ich ein bisschen zum eigentlichen Thema überleiten. Und ein guter Christ, gell, hat eine Bibel mit. Gell? Ja, genau, jetzt haben wir alle ein schlechtes Gewissen, gell? Alle das rausnehmen. Ich möchte mit euch einen kurzen Abschnitt lesen. Und zwar aus dem Buch der Offenbarung. Das ist das letzte ganz hinten, ist leicht zu finden. Ne? Du musst nur ein bisschen zurückbladeln und hast das schon. Und zwar aus dem Kapitel 4. Das Kapitel 4 trägt bei mir die Überschrift vor dem Thron Gottes. Das trägt bei mir die Überschrift. Ja. Und ich möchte kurz lesen, einfach ab den Vers 8. Also ich lese aus einer Luther-Übersetzung, falls man eine andere hat, dass vielleicht die Worte ein bisschen anders sind, aber ich lese einfach vor. Und eine jede der vier Gestalten hatte 6 Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Krone nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Jetzt könnte man natürlich ein Fragezeichen kommen und sagen, bitte, was hat denn das mit Evangelisation zu tun? Das ist ganz interessant. Du kannst das ganze Neue Testament durchlesen. Aber ich habe nirgends ein Gebot gefunden, du sollst evangelisieren gehen. Ich habe das nirgends gefunden. Hast du das schon mal? Ja, er spricht von der Gabe des Evangelisten. Ja, das ist eine Dienstgabe. Aber dass wir das machen sollen, ausdrücklich, diese Wortwahl gibt es nämlich nicht. Aber die Bibel spricht von was ganz anderem. Nämlich, wir sollen Zeugen sein für Jesus Christus. Und das umfasst viel, viel mehr, als wie das ich jetzt evangelisieren gehe. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir wollen uns heute mit diesem einen Thema mehr beschäftigen, dann muss man natürlich andere automatisch vernachlässigen. Das Evangelisieren oder Zeugnis geben oder über seinen Glauben sprechen, das ist ein Teilaspekt der Nachfolge. Nachfolge ist viel, 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 viel größer. Das ist viel, 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 viel größer. Aber wichtig ist, dass wir in allen nie unsere Grundlage verlassen. Wenn ich meine Basis verlasse, dann sagt man das Beichern, dann ist alles für die Fisch. Dann ist es umsonst, das ist wertlos. Ja? Und was noch schlimmer ist, es zählt auch vom Herrn nicht. Es zählt auch vor Gott nicht. Darum müssen wir uns dieser Grundlage neu bewusst werden. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Und das drückt eigentlich dieser Bibelabschnitt wunderbar aus. Wir haben es mit dem Allmächtigen zu tun. Und das ist das, was mir jetzt in den letzten Monaten so extrem neu bewusst worden ist, wie groß eigentlich wirklich Gott ist. Und die Worte, die was da stehen, ja, der von Ewigkeiten zu Ewigkeiten, der alle Dinge geschaffen hat, das ist in menschlichen Worten versucht zu beschreiben, eine Größe, die unfassbar ist für uns. Ja. Und diese himmlischen Wesen, das so, ja, vorher sind sie beschrieben, das schaut ein bisschen eigenartig aus, würde ich sagen, ja, die sehen Gott und es bricht Anbetung aus ihnen heraus. Nicht, weil sie müssen. Ist nicht, dass Gott der einfach gesagt hat, so, wir so eine Spüluhr aufzogen, ja, und jetzt müsst ihr mich preisen. Nein, sie sehen Gott und sie sehen seine unbeschreibliche Herrlichkeit und sie können nicht anders, als in Lobpreis auszubrechen, weil Gott so wunderbar ist. Kannst du dir das vorstellen? Wir werden die Ewigkeit in den Himmel verbringen. Wir werden in Ewigkeit Gott sehen und es wird in Ewigkeit immer wieder neuer Lobpreis aus uns hervorkommen, um ihn zu verherrlichen. Da klingt es mein Verstand raus. Ja? Also ich hab früher in HTL haben wir Mathematik gehabt, ja. Und da gibt es eine große Frage, was ist, wenn du 0 mit unendlich multiplizierst? Ja? Das ist für einen Schüler, damals für mich, was beschäftigt mich und so, was für ein Blödsinn. Aber wenn du die unendliche Größe Gottes siehst, dann kommt was raus, weil Gott hat aus nichts was gemacht, so groß ist Gott. Kannst du dir das vorstellen? Gott hat einfach aus seinem Willen, aus seinem Wesen, aus nichts, das alles geschaffen. Einfach weil er es ist. Und mit dem müssen wir uns immer vor Augen halten. Wer ist Gott? Gott ist so herrlich. Und das ist das, was er mir jetzt in den letzten Monaten ein Stückchen mehr offenbart. Sein Wesen, seine unendliche Güte. Also manchmal schimpfe ich meinen Herrn wie ein Rohrspatz, weil er das nicht tut und weil er das nicht tut. Und dann denke ich mir, eigentlich bin ich froh, dass der Herr ist und nicht ich. Weil ich hätte mich wahrscheinlich schon selber längst mit einem Blitz erschlagen. Ja? Weil so blöd oft wie ich bin, das gibt es ja nicht. Ja? Aber er sieht was in mir. Er sieht was in dir. Er sieht etwas in uns, das unseren Augen noch verborgen ist. Und das ist, was mich... Man, sind wir ehrlich, die paar Hansel, was wir da sind. Und Gott sagt, da sei Herrlichkeit mitten unter uns. Das ist, da, eigentlich könnte man jetzt auch heimgehen, das ist ja schon genug. Ja? Eigentlich ist es ja schon genug. Ja? Und meine Frau und ich, wir sind eben in unserem Leben an einem Wendepunkt, eben unsere Kinder sind jetzt da draußen. Und Gott offenbart mir mehr und mehr auch, wer ich bin. Ja? Er offenbart mir mehr und mehr über meine Werke. Ja?
Und in dem Ganzen erkenne ich immer mehr seine Heiligkeit und meine eigene Sündhaftigkeit. Und jetzt könnte natürlich jemand sofort wieder sagen, aber nein, da musst du aber die Bibel lesen, die Bibel sagt, wir sind Heilige. Wisst ihr was? Wenn irgendein Mensch mir sagen würde, er hat das wirklich verstanden, dass wir Sünder und Heilige sind, dann sage ich, bitte leg mir die Hände auf, ich möchte das auch. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht fassen mit meinem logischen Verstand. Es geht, aber weißt du, wo ich es habe? Ich habe es in meinem Herzen. Ich weiß irgendwo, Gott hat mich zu was gemacht, was ich da oben noch nicht bin. Er macht mich zu was. Und wisst ihr, was es ist? Er macht mich ganz. Gott geht nicht zu mir und macht mich zu einem super Dienstnehmer in meiner Firma und er macht mich nicht zu einem super Ältesten in der Gemeinde und er macht mich nicht zu einem guten Ehemann und zu einem guten Vater. Nein, er stellt meine ganze Person her. Ich werde als ganzer Mensch auch in meinem sozialen Umfeld hergestellt. Lies einmal, wenn Jesus jemanden geheilt hat. Er hat ihn körperlich geheilt, er hat ihn seelisch geheilt und er hat ihn sozial. Er hat die Leute wieder in ihr soziales Umfeld zurückgeschickt. Geh hin und erzähl, was Gott an dir Gutes getan hat. Er hat immer den ganzen Menschen im Auge. Stell dir einmal vor, und die was schon länger Jesus nachfolgen, wissen das, es gibt Menschen, die haben von Gott eine sehr große Dienstgabe bekommen. Und das ist wunderbar. Aber weißt du was? Und dann wird es aber charakterlich Mist. Und es hat sehr viel Schaden und sehr viel Verletzungen im Reich Gottes angerichtet. Und das soll nicht sein. Weil Gott immer an mir als ganzer Person einfach interessiert ist. Er stellt mir als ein Ganzer her. Und wenn ich diese Grundlage verlasse, dann wird mein ganzes Zeugnis, meine ganze Nachfolge für Jesus unglaubwürdig. Das heißt jetzt nicht, dass ich perfekt sein muss. Gott erwartet niemals einen Perfektionismus von mir. Aber er erwartet von mir, dass ich zu ihm komme mit meinem Mist. Weißt, das ist der Grund, warum ich die Bibel so liebe. Weißt du warum? Weil da finde ich Menschen drinnen, die genauso sind wie ich. Blöd, sündhaft, faul, alles, was ich auch bin. Weißt, und wenn Gott mit denen arbeiten hat können, dann gibt es für mich eine Hoffnung. Wenn Gott mit den Leuten, was ich da drinnen beschrieben finde, dann gibt es für mich eine Hoffnung. Da gibt es für mich Hoffnung. Das ist herrlich. Und jetzt ist es in meiner Nachfolge, vor allem in unseren Werken. Ich kann nicht einfach nur daheim im Bett liegen und warten, bis die Zeit vergeht, bis mir Jesus abholt. Er hat uns in diese Welt hinausgestellt. Ich muss in die Firma gehen arbeiten. Wenn ich davor aufstehe, ich begegne meiner Frau. Ich begegne meine Kinder. Ich kann nicht aus, ja. Aber die Frage ist jetzt, was mache ich damit? Der Mensch kann nicht handeln. Der Mensch kann nicht kommunizieren. Es geht nicht. Kennst du das eben, kleine Kinder? Ja? Hast du was? Na! Ist auch Kommunikation und du weißt nicht genau, was los ist, oder? Und genau so ist es. Wenn ich meine Frau links liegen lasse, ist das Kommunikation. Das ist ja eine Handlung. Ja? Und wenn die sie wahrscheinlich verletzt, ich habe eh nichts da. Ja, weil du nichts da hast. Das ist es. Ja? Wenn du nie deine Liebe ausdrückst, dann musst du sagen, irgendwie, irgendwas stimmt vielleicht nicht. Ne? Irgendwas stimmt vielleicht nicht. Und genau das ist es. In diesen Werken, die Bibel spricht im Epheserbrief, in den Werken wandeln, die Gott für uns vorbereitet hat. Und ich sage ganz, das ist eine Herausforderung. Und was ich in letzter Zeit immer mehr merke, ich habe viel Sachen gemacht, ich hab gern Sachen für meinen Herrn gemacht. Ich hab versucht, ein heiliges Leben zu leben. Ich habe für ihn Zeugnis gegeben. Ich habe meine Kinder versucht, so gut es geht, wohl zu erziehen und im Herrn anzuweisen. Und dank seiner Gnade ist es geglückt. Aber wisst ihr, was ich oft draufgekommen bin? dass meine guten Ideen der Heiligkeit Gottes nicht entsprechen. Meine guten Ideen entsprechen nicht der Heiligkeit Gottes. Gott ist viel heiliger und alles, was nicht aus ihm geboren ist, zählt vorher mal nichts. Die Werke, die wir vollbringen, werden irgendwann einmal vor seinem Thron stehen. Ja, wir mit diesen Werken und er wird sie im Feuer prüfen. Und wisst ihr was? Puh, ich schaue mir, bei mir wird das teilweise ein schönes Feierl werden, was er da anfackelt. Ja? Ich hoffe, dass ein bisschen was überbleibt. Ja? Ich hoffe, dass ein bisschen was überbleibt. Das, was ich in die Ewigkeit mitnehmen kann. Ich bin draufgekommen, wie viele Sachen, die ich gemacht habe, die gut gemeint sind, aber leider nicht aus ihm geboren waren. Und dann bin ich manchmal frustriert, darum funktionieren gewisse Sachen nicht. Ja? Dann bist du unzufrieden, dann bist du gegen einen Herrn bitter, weil du betest und irgendwann einmal steht der Herr und sagt, kannst du einmal mich fragen, was du tun sollst? Ja? Okay. Ist so wie bei kleinen Kindern mit der Matheaufgabe. Ja? Wir versuchen es und irgendwann, ich kann das nicht, hilf mir! Ja? Und genau zu dem Punkt müssen wir kommen. Also wir verzweifelt sind und sagen, Gott, was ist jetzt dran? Und was ist jetzt dran? Und das ist eben jetzt die Grundlage. Jetzt fragt man, lange redet er noch, jetzt kommt man irgendwie zum Thema. Das ist immer diese Erwartung, da kommt der Prediger, der Wunderwutzi, ja, und macht was und alles wird gut. Na, ist nicht so. Die Sache ist, irgendwer hat einmal zu mir gesagt, wie ich gesagt habe, ja, ich predige in verschiedenen Glaubensgemeinschaften und der hat dann gesagt, ja, du manipulierst ja Leute. Ja, ist so. Jeder wird manipuliert. Die Frage ist nur, wofür Motiv und zu welchem Zweck? Was ist das Motiv und was ist der Zweck? Weil ich bin irgendwie froh, dass man zuhört. Sonst hat wieder alleine gestehen. Vielleicht der Helmut, dann gehen wir auf einen Kaffee, gell? Da hat man ein bisschen schmökern und dann fahre ich wieder heim. Bin 200 Kilometer umsonst gefahren. Ne? So. Aber dann gibt es eben Süchte und ich habe so viel im christlichen Sektor erlebt. Ja? Und zwar, wir schwanken so oft zwischen Extremen. Jetzt kommt der Prediger und er sollte über Evangelisieren predigen. Ja? Und jetzt nehme ich die Bibelstelle aus dem Hesekiel. Wer es nachlesen will, in Hesekiel 3 findet man die. Die Verse 18 bis 20 und dann nochmal in Kapitel 33 wird es nochmal wiederholt. Der Sünder. Und wenn du den Sünder nicht warnst, und zur Umkehr bewegst, dann wird er sterben, noch immer ein Sünder. Aber ich werde das Blut von deinen Händen fordern und mir als Christ, das Blut, der Herr fordert, schlimm, Angst. Und man kann da irrsinnige Verdammnis bringen. Und ich weiß es, und ihr Predigten empfangen, die haben mich unter Druck gesetzt, die haben mich unter Verdammnis gebracht, ja, wo ich, boah, und wenn du das nicht tust, ja, und das war schrecklich. Das war schrecklich, das war eine Bürde, die ich nicht tragen habe können. Ne? Vielleicht nur so, hat einer der Schreiber des Neuen Testaments jeweils diese Bibelstelle aus dem Hesekiel benutzt, um das Evangelium zu verkündigen. Nur so nebenbei erwähnt. Ja? Ich hab immer ein Problem, wenn man alttestamentliche Bibelstelle nimmt und ohne, dass sie im Neuen Testament erwähnt wird von eben Paulus, Petrus oder Johannes oder Lukas oder Jesus, daraus eine allgemeingültige Lehre abzuleiten, da habe ich, passt auf, wenn einer so anfängt. Schau genauer, kann ich nur sagen. Und dann auf einmal merken wir, wie wir unter Verdammnis sind und wir lesen das Neue Testament und auf einmal, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Bin ich froh. Und auf einmal kommt wieder die Bibelstelle hoch. Da will ich wieder das Blut von. Und wir drucken das wieder auf und wir kämpfen, dass die. Es gibt kein Verdammnis. Und das Blut. Und wir kämpfen so hin und her und schlagen uns mit dem Wort Gottes herum. Und dann lesen wir zum Beispiel eine Bibelstelle, die mich total unter Druck gebracht hat. Also Petrus hat da Bibelstelle aus dem Alten Testament verwendet. Und darum sollt ihr heilig sein, wie ich heilig bin. Bist du dem? Das ist so ein schöner Druck, gell? So zu leben wie Jesus zu leben. Boah, das kann aber schön Druck machen, oder? Und ich war unter Verdammnis und boah. Und in der Früh aufgestanden, weil Jesus hat ja in der Früh den Herrn gesucht und gebetet. Bist du neu? Das hat mich unter Druck gebracht. Das war extrem. Ja? Und dann auf einmal kommen wir drauf, na Moment, diese je weniger das ich tue, umso weniger kann ich falsch machen. Und auf einmal fangen wir an, gar nichts zu tun und wir kümmern uns nur um unsere eigene Heiligkeit. Soll ich ehrlich sagen, ich bin lieber mit Christen zusammen, als mit Nichtgläubigen. Also ist mir lieber. Ich bin echt lieber mit Leuten zusammen, die Jesus kennen, als mit Leuten, die Jesus nicht kennen. Weil die Christen sind einfach viel netter. Die dann einfach viel mehr vergeben, die nehmen viel mehr auf mich Rücksicht, auf meine Gefühle. Bist du deppert in der Firma, da wirst du angeschossen wegen jeder Kleinigkeit einmal. Okay. Schon erlebt? Ja? 100 Sachen machst du super, eine machst du falsch und auf die anderen wird man umgeritten, oder? Das mache ich wirklich gar nichts. Ja? Schaut euch einmal an, so eine Gesellschaft. Es geht in diese Richtung, leider. Ich mache lieber gar nichts, dann mache ich nichts falsch. Und so schwanken wir zwischen einer extremen Gesetzlichkeit einerseits und einer extremen Freiheit, nichts zu tun. Und da ist irgendwo, das ist oft so, das Pendel, ja, bist einfach nur unter Gesetz und dann auf einmal die Freiheit im Herrn, schwupp, komplett um in die andere und wir machen gar nichts mehr und kümmern uns nur mehr um unsere Heiligkeit. Ja. Wo du auf einmal siehst, wo dein Bruder oder deine Schwester wirklich Not hat und du, nein, ich muss jetzt mal stille Zeit nehmen, weil sonst kann ich nicht. Echt? Wo steht das in der Bibel? Wo steht das in der Bibel? Ich lese was anderes. Dass wenn mein Bruder in Not ist, dass ich ihm helfen soll. So lese ich das halt zumindest. Ja? Und das sind aber die Extreme. Und weißt du, was aber Jesus kommt? Und das ist eigentlich die frohe Botschaft. Jesus sagt einfach, bleib normal. Sei einfach normal. Nicht gesetzlich und nicht gar nichts. Sei einfach normal. Einfach okay. Einfach sei du selber. Und das ist das, was ich immer wieder merke, wo ich Jesus brauche. In diesem Spannungsfeld das auszuhalten. Zwischen seiner schon heiliges Leben zu leben, aber trotzdem auch was für ihn zu tun. Vielleicht nur das Gleichnis. Warum sagt Jesus, wir brauchen nur die Füße gewaschen und nicht den ganzen Leib? Das ist einfach, wenn du durchs Leben gehst, kriegst du Sachen ab. Ja? Du bist heilig, aber die Welt bewirft dich mit Dreck. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Das werden wir nicht vermeiden können. Ja? Und dann ist es aber, was ich merke, was ich mit vielen Leuten geredet habe, jeder Christ, wir möchten schon über unseren Glauben reden, oder? Also ich merke das immer wieder, also jeder, was ich mit dem rede, ja, ich möchte schon über Jesus reden und ich möchte schon zeigen und ich möchte schon für meinen Herrn aufstehen. Das ist ein Grund, den was jeder eigentlich hat. Und dann haben wir aber oft Probleme, nämlich unser Hirnkastel. Und wenn du jetzt an Evangelisation denkst, geht das so im Internet, so ein Pop-Up-Fenster, gell? Auf einmal platzt was auf, das, was du gar nicht willst. Ja, irgendeine blöde Werbung. Ja, brauchst einen Adblocker und so weiter. Ja. Aber das passiert, und genauso passiert es mir. Wenn du hörst, ja, gehen wir evangelisieren. Bing! Ich muss jetzt an wildfremde Tieren anleiten und mir den Leuten irgendein Traktat in die Hand drucken und mit einem den Glauben treten. Und was dann bei mir passiert in meinem Bauch? Da dreht es gleich so um. Ja. Oder auf die Straßen gehen und wildfremde Leute anreden und irgendwo ein Gespräch verzweifelt zum Versuchen. Ja. Das ist oft so. Und ich merke aber, wie tief das drinnen ist bei uns. Hast du das irgendwo in der Bibel gesehen? Ich auch nicht. Ja. Ich habe das auch nicht gesehen. Und das ist es jetzt. Wir müssen drauf kommen, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich über meinen Glauben rede, was ist meins? Was ist meine Art und Weise? Ja? Das Schlimme ist, wenn wir so eine falsche Vorstellung vom Evangelisieren haben, also ganz schlimm ist das, wenn du dann irgendwo vielleicht noch eine Gemeinde hast oder Junggruppen, wo es dich ein bisschen raustreiben und dann haben die Leute alles Mögliche. Der eine hat auf einmal Durchfall und kann nicht mit rausgehen und der hat ein schreckliches Kopf und alles Mögliche und wir fangen an, Masken aufzusetzen. Auf einmal einer, der total schüchtern ist, auf einmal redet der Leute an, wo du denkst, wieso ist die auf einmal so? Und wir werden total unnatürlich. Wir fangen an, Masken aufzusetzen. Wir fangen an, christliche Masken aufzusetzen, dass wir gut ausschauen für unsere Geschwister. Und das ist, sag ich, das ist ein ganz gefährliches Spiel. Weil du hast einmal anfängst, das geht dann in andere Bereiche über. Und wir fangen an, vor unsere Geschwister unaufrichtig zu sein. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Du belügst dich selber. Du belügst deine Geschwister, weil du was Falsches vorgibst, was du nicht bist. Und das Allerschlimmste ist, wir fangen an, unseren Herrn zu belügen. Wir fangen an, unseren Herrn zu belügen. Bist unehrlich vor Gott, weil du nicht das bist, was er eigentlich will vor dir. Wir fangen das Spiel zu spielen an und das greift um sich. Die andere Seite ist folgende. In Matthäus 12 spricht Jesus, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Das ist nämlich die andere Seite. Wenn du noch nie mit jemandem über deinen Glauben gesprochen hast, dann würde ich vielleicht auch sagen, ist vielleicht auch wieder extrem, oder? Und was mache ich jetzt? Soll ich die Masken aufsetzen und verzweifelt irgendwo die Leute, ja? So, wie die Zeugen Jehova, ja? So. Na, wo bin ich jetzt? Und das ist das, was Gott von uns will. Tolles Kapitel, wer es nachlesen mag. Im ersten Johannesbrief kann man es lesen, sich in das Licht Gottes zu stellen. Ganz am Anfang, Kapitel 2 ist es. Sich ins Licht Gottes zu stellen. Und dann einfach sich in seinem Licht zu stellen und sagen, Herr, wie siehst du das? Und weißt du, was das bei mir bewirkt hat? Das ist irrsinnig entspannend. Einfach sich Gottes Licht auszusetzen. Weißt du warum? Weil wenn ich was falsch gemacht habe, wenn ich sündhaft bin, das und das, und wenn ich noch so falsch bin, in sein Licht, das ist das, was mich am meisten bei Jesus fasziniert. Er hat noch nie ein verdammendes Wort über mich gesagt. Und weißt du was? Und es gibt keinen, der mich so verändert hat wie er. Durch diese Liebe, durch diese Annahme, durch seine Motivation bin ich zu dem geworden, wo ich heute bin. Und ich brauche keine Angst, um ins Licht Gottes zu stellen. Das ist das, was Gott will von mir, dass ich ehrlich bin und sage, Herr, ich möchte über dich Zeugnis geben. Herr, ich möchte von dir reden. Herr, vergib mir, dass ich Gelegenheiten verpasst habe, wo ich es gewusst habe, wie ich das tun soll. Herr, ich brauche Hilfe. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und dann nicht einfach in geschäftige Hektik gleich wieder gehen, sondern einfach so, Herr, dein Diener hört. Herr, was willst du, dass ich jetzt tue? Gib mir offene Augen. Herr, was ist mein Teil? Ist das, was ich im Leben gelernt habe? Dass die richtige Handlung zum falschen Zeitpunkt absolut katastrophal sein kann. Richtige Handlung zum falschen Zeitpunkt kann eine absolute Katastrophe sein. Ne? Also ich rede aus dem Fahrschulbereich. Ja. Wenn der Auto sich entscheidet, mit dem Heck auszubrechen, ja, dann ist es gut, dass du lenkst. Ja. Nur wenn du lenkst, volle Wäsche, bevor das Auto ausbrochen ist, ist es nicht gut. Ja. Es wäre die richtige Handlung zum richtigen Zeitpunkt. Aber, und das müssen wir herausfinden. Und das ist unser Teil. Zu lernen, ja, kennt ihr noch den Bandl? Wo tut Jesus du? Ja, kennt ihr den noch? Hat gar keiner mehr oben, gell? Waren früher ganz, ganz in bei uns. Ja. Und da ist aber was dran. Wirklich zu innen zu halten. Geht jetzt aber nicht, wenn ich nicht meine Hausaufgabe gemacht habe. Wenn du das Buch Nehemia liest, Nehemia hat immer im letzten Moment noch kurze Stoßgebete gemacht. Ja. Wenn du nur Stoßgebete machst, na, ich weiß, unser Herr ist oft sehr gnädig, ja, aber es ist unser Lebensstil. Ja. Wenn mir Menschen wirklich wichtig sind und ich sage, Herr, ich möchte, dann ist es eine Grundlage, die du vorher im Gebet legst. Und dann merkst du auf einmal, du bist in der Firma, im Jausenraum, ja, denkst an nichts
Und auf einmal fängt einer über die katholische Kirche zum Schimpfen an. Und dann kennst du das, wenn es auf einmal von unten heiß saufen wird. Kennst du das? Bei mir ist das meistens so, wenn ich weiß, oh, jetzt wird es spannend, dass es heiß wird. Oh, ja, ich will gar nicht. Und du weißt aber genau, eigentlich sollte ich jetzt da was sagen, oder? Und dann kannst du aber in deine Gedanken beten und sagen, Herr, was soll ich jetzt sagen? Herr, was hättest jetzt du da? Herr, was ist es? Hilf mir! Und dann mach's. Und weißt du, was das ist? Unser Herr, mir gefällt einfach der Ausdruck, das mit den alten Leuten rede ich oft, der Herrgott, ja? Der Herrgott, ja? Er verlangt von uns und von dir und von mir nicht Perfektionismus. Heißt, er verdammt dich nicht, wenn du eine Gelegenheit versäumst. Er verdammt dich nicht dafür. Aber weißt du, was er dann ist? Dann geh heim und fall wirklich auf deine Knie und sag, Herr, vergib mir, ich hab's vergeigt. Und Herr, hilf mir, dass ich es das nächste Mal besser mache. Herr, ich brauche Hilfe. Erlebnis von mir. Ich gehe gerne im Wald auf die Laufen, also geht nicht mehr ganz so, wie ich es will. Ja, geht nicht mehr so weit. Und tut auf einmal sehe ich meinen alten Professor aus, den habe ich in der Schule gehabt, bei dem habe ich maturiert vor fast 30 Jahren. Ja, jetzt sind wirklich 30 Jahre sind jetzt gleich her. Und ich bin an ihm vorbeigelaufen und irgendwie, der ist jetzt uralt, der ist über 80, weit über 80 ist er jetzt. Und ich habe mir gedacht, Herr, eigentlich hätte ich ihm von dir erzählen sollen, oder? Und ich habe angefangen, für ihn zum Beten. Das ist ja immer gelegen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt im Wald laufe, halte ich noch einmal Ausschau. Ich habe ihn seitdem leider niemals getroffen. Ja. Und dann auf einmal im Dezember gehe ich auf die Bank rein. Weil, was machen wir auf der Bank? Da kommt er mal entgegen. So, und was machst du jetzt? Und ich habe, wurscht, ich habe Zeitdruck gehabt, wurscht. Ich habe gesagt, angerisselt. Und ich habe ihn begrüßt, er hat sich noch so dumpf von mir erinnern können und dann denkst du, Herr, jetzt müsst ihr ja das ewige Leben und so und alles. Und ich habe einfach mit ihm geredet und es war nicht viel möglich, aber er hat sich extrem gefreut. Und er hat sich extrem gefreut, dass ich mich noch an ihn erinnern kann und ich habe einfach ein bisschen über den Glauben und ein bisschen von ihm erfahren können. Ja, das war das, was da dran war. Und jetzt vor kurzem habe ich ihn gesehen, also ich war leider beim Arbeiten, aber da ist der Friedhof neben, da habe ich gesehen, wie er mit seiner Frau hingegangen ist. Und ich habe gesagt, Herr, aber beim Arbeiten kann ich nicht weg. Gell? Und ich habe gesagt, Herr, bete für den Josef, Herr, hilf mir. Und ich habe den Namen Jesu auf ihn gelegt. Ich habe gesagt, Herr, gib mir noch eine Gelegenheit. Und ich bin hellhörig, wann sie ist. Ja? Und aber das sind gottgegebene Situationen. Wir sind keine, ich sage es so, Winnetou und Old Shatterhand, wir sind keine Skalpjäger. Ja? Es geht nicht um ein Skalp, ja? dass wir einfach nur da die Sesselwärme herinnen haben. Nein, das genügt der Heiligkeit Gottes nicht. Er hat Menschen, er hat Werke für uns vorbereitet, er hat Treffen für uns arrangiert. Und wie gesagt, Herr, gib mir die Gnade, dass ich das jetzt, was du arrangierst hast, erkenne und Herr, gib mir bitte ein gehorsames Herz. Gib mir die Gabe, dass ich das umbringe, was du willst. Weißt? Und das befreit. Das befreit. Weil ich weiß, dass ich noch in der Situation. Ich bin ja nicht alleinig in der Situation. Ich bin nicht alleinig. Ich höre mit. Ich finde Jesus an meiner Seite. Und mit ihm gemeinsam kann ich das machen. Wisst, es ist nicht. Es ist jetzt nicht, dass wir Menschen bekehren. Na? So ist es ja sagen, die Ehre teilt Gott mit niemandem. Wenn du glaubst, dass du derjenige bist, der Menschen bekehrt, dann wird Gott, die Ehre teilt Gott mit niemandem. Er alleine ist der, der ewiges Leben kann. Er ist der, der was die Leute von Nein gebiert. Er ist es und nicht wir. Wir haben die Ehre, an diesem großen Werk teilzunehmen. Wir haben die Ehre, einen Teil dazu beitragen, dass der Allmächtige neues Leben gibt. Das ist die Ehre, die Gott dir gibt. Aber die Ehre, neues Leben zu geben,
die teilt er mit niemandem, weil er ist der Einzige, der das machen kann. Und vielleicht, wenn du ein bisschen Fantasie hast, vielleicht für die jungen Leute, ist ganz wichtig, kennt ihr den Autor, den Frank Peretti? Frank Peretti ist ein ganz toller christlicher Autor. Da gibt es zwei Werke, die habe ich ganz am Anfang von meinem Christenleben gelesen, das heißt Die Finsternis dieser Welt und Licht in der Finsternis. Da geht es ganz toll mit Engel, also das ist ganz, also sehr spannend zu lesen. Aufpassen, wenn du Peretti anfängst, dann ist die Nacht zu kurz, die Bücher lesen einmal weg. Und da beschreibt er, also da gibt es immer so Hauptpersonen und das ist eine junge Frau, wo ein geistiger Kampf stattfindet mit Dämonen und Engeln. Und irgendwann einmal bekehrt sie sich allein in einem Park. Und wenn du das liest, also das ist so herrlich beschrieben. Also sie hat die Bibel und sie wird wirklich vom Geist Gottes überführt und bekennt ihre Sünden. Und auf einmal merkst du, da sind lauter Engel um und um, die sie beschützen und bewachen. Ja? Und dann die merken das, wie das alles passiert, und dann auf einmal merkst, wie die Engel sie alle in Ehrfurcht niederknien, die Schwerter niederlegen, und wie sie dann wirklich ihr Leben Jesus anvertraut. Dann kommt der Heilige Geist von oben mit Licht und Eulen und erfüllt ihr Herz. Und das ist so herrlich beschrieben. Und ich denke mir das immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche über mein Glauben, sage, Herr, ich möchte das sehen, ich möchte das auch sehen, wenn jemand von Neuem geboren wird. Ich möchte die Ehre haben, dort anwesend zu sein und meinen Herrn und Gott am Handeln. Ich darf da miterleben. Ich hab da Hand reichen dürfen für meinen Herrn. Wofür Ehre, dass ich Gott zureichen darf. Das ist nicht herrlich? Und das ist unsere Aufgabe. Das heißt aber nicht, dass es immer einfach ist. Faulheit sollte man nicht sein für unseren Herrn. Und manchmal ist die Nachfolge auch anstrengend. Sie hat einen Preis. Sie hat einen Preis. Aber weißt du was? Sie hat einen Lohn. Sie hat einen Lohn. Sie hat einen Lohn. Wir haben einen Lohn im Himmel zu kriegen. Das ist herrlich. Und unsere Aufgabe ist jetzt einfach, Herr, was ist mein Teil? Kannst du gut Kuchen backen? Ja, lade Freundinnen, lade Kind Weihnachtsbacken. Lade Kind ein und back mit einer. Und auf einmal fragen die Mütter, ja, wieso machst du denn das? Und auf einmal macht Gott da eine Tür auf, Zeugnis zum Geben. Bist du sehr hilfsbereit, ja? Und du siehst, boah, die alleinstehende Mutter, ja, warum hilfst du nicht einmal putzen? Und auf einmal fragen sie, warum machst du das? Du kannst zeigen, es geht. Manchmal müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, wie wir Gelegenheiten schaffen können. Wenn ich auf einem Missionseinsatz bin, ist es oft ganz interessant, da weiß ich, die Person, die triffe ich nur einmal in meinem Leben. Ja, dann gehe ich auf All In, dann gehe ich voll rein. Dann sage ich schon klipp und klar. Weil ich weiß nie, wann ich den mehr sehe. Ja? Und so möchte Gott, dass wir Brücken bauen. Wir fangen eine Brücke zu bauen. Ich, zu dem, der Jesus noch nicht kennt, ich fange an, eine Brücke zu bauen. Und über diese Brücke kann er dann rübergehen. Ich weiß nicht, wie viel Leute mit Migrationshintergrund ihr da habt. Also ich fahre jedes Mal mit in der Falsche, ich habe immer wieder Moslems. Ja? Und weißt du, was klasse ist? Mit einem Moslem kannst du mich echt über den Glauben reden. Ich habe kein Problem, wenn man der von seinem Gott erzählt. Weißt du warum? Weil ich genau weiß, dass mein Gott der einzige lebendige Gott ist. Ich erzähle ihm von Jesus. Ich erzähle ihm von meiner Nachfolge. Ich bringe ihm Respekt. Ich sage ihm, dass ein wahrer Moslem Respekt vor uns Christen hat. Und er sagt, ja. Und ich sage, hey, ich habe Respekt vor dir. Und ich freue mich, dass du deinen Glauben hast und dass du es grundsätzlich. Und auf einmal merkt der, wie ich die Brücke runterlasse. Weil ich kann ihm eh nicht retten. Das macht mein Herr. Wenn Gott ihm nicht die Augen fürs Licht des Evangeliums öffnet, dann kann ich rein, bis ich grün im Gesicht bin. Aber meine Aufgabe ist die Brücke und ihm auf Jesus. Und es gibt so viele Leute, die immer wieder, ich fange an zum Reden mit älteren Vorschülern über den moralischen Verfall der Welt. Ja, passt. Und auf einmal wie die Zugbrücke. Es gibt eine Antwort. Schau. Es gibt eine Antwort. Ich bin auch verändert worden. Und auf einmal fragst du, ja, wieso bist du? Ja. Oder mit Prüfer, einfach Gelegenheiten. Bei mir sitzen die Prüfer in der Vorschauauto hinten. Ja, ja, und da reist, du bist einen halben Tag beieinander und da was machst. Ja, ich studiere Theologie. Was? Was? Habe ich es richtig gehört? Ja, ich studiere Theologie. Warum studieren Sie Theologie? Ding, 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 und die Brücken geht schon wieder runter. Und das sind einfach Ideen. Kreative. Gott hat ein Hirn gegeben, damit du kreativ bist. Ideen. Aber weißt du was? Das macht sie lustig, gell? Und manchmal hat Gott Humor. Was Gott führt, also was wir machen. Das Schönste, was ich einmal gehabt habe, war, ich habe einen Vorschüler gehabt. Das sind so Gelegenheiten. Und er erzählt mir über seine Probleme mit seiner Mutter und mit seiner Gemeinde, mit den Ältesten. Und dann schaut er mich an und sagt, aber du weißt eh nicht, was Älteste sind. Und ich schaue mich und sage zu ihm, nein, ich bin einer. Weißt du, das war so, als wenn du einen Hammer am Schädel gehauen hast. Und Gott hat Humor und Gott macht was. Ja? Ich habe den Burschen nie mehr wieder gesehen. Aber weißt du was, ich habe ihm hinweisen können. Hey, schau nicht auf Menschen. Aber verwirf Gott nicht. Menschen machen Fehler. Aber verwirf Gott nicht. Gnade Gott. Und das ist unsere Aufgabe. Ermutigend zu sein. Gelegenheiten zu erkennen. Und das setzt aber sehr wohl auch ein bisschen Hirntraining und machen wir auch ein bisschen Opferbereitschaft. Das ist es. Ja? Aber du wirst eins merken, wenn ich über Jesus reden kann, ja, da gehen die Pferde durch, die verlieren mir die Zügel. Ja. Und immer wieder, wenn Leute dann mit mir rein und irgendwann sagen, du bist wirklich davon begeistert, gell? Du bist scheiße, schon wieder viel zu viel geredet. Ja. Aber es ist einfach, wenn ich über meinen Herrn rede, ich kann nicht anders. Und das merken einfach die Leute. Weil einfach, ich liebe es, über Jesus zu reden. Und ich liebe darüber zu reden, was er in meinem Leben gemacht hat. Und wenn es bei mir funktioniert hat, dann kann es bei jedem funktionieren. Und die Bereitschaft müssen wir haben. Aber trotzdem, die Grundlage von dem Ganzen ist, es geht alles zu Gott hin. Es ist aus ihm geboren. Und es geht zurück zu seiner Ehre. Der wird Gott niemals teilen. Niemals. Und das müssen wir bewegen. Die Grundlage. Und alles kommt dann von selber aus dem Ganzen. Aus dem kommt das Ganze. Ja? Wenn du auf Jesus schaust und sagst, ja, ich bin so begeistert von Jesus, ich kann gar nicht anders. Begeisterung ist einfach ansteckend. Brauche ich keinen angerissenen Wunderstab dafür. Das lebt schon in dir. Das Wunder ist schon in dir drinnen. Wir brauchen es nur auslassen. Ich möchte ganz kurz mit uns noch zum Abschluss beten. Sonst sind wir am Nachmittag nicht da, wenn ich noch weiter erzähle. Aber ich möchte einfach für mich und für uns alle beten. Herr Jesus, du hast uns mit so viel Vorrechten überschüttet, Herr. Herr, und du hast uns zu Sündern und Heiligen gemacht. Herr, und Herr, hilf uns, dass wir aus diesem Reichtum von dir schöpfen. Herr, dieser Welt bringen, was du getan hast, was du heute noch tust, Herr. Vater, damit dein Name, damit dem Namen Jesus Ehre gegeben wird und damit die Menschen das ewige Heil finden, Herr. Herr, lass uns da unseren Teil finden. Vater, weis uns den Platz zu und wir wollen ihn treu einnehmen, Herr. Amen.